weil man sieht es ja auch am Reifenabrieb vom X, der war bei ihm an der Türe, von dem Moment, wo die zusammengekommen sind. Also war der Stefan ein bisschen vorn, aber er hat halt klassisch rausgedrückt, dass er auf die Curbs gekommen ist. Gell? Und so ein Auto bei der Geschwindigkeit, da spürst du jede Berührung. Und dann noch dazu, wenn es an der Breitseite nur ein bisschen erwischt, hat es ja beide dann gedreht. Nur der Stefan war halt außen, ist an dem Sand noch mit entlang und wie er wieder aus dem Asphalt reinkommt, ist er natürlich im rechten Winkel abgebogen. Da hat es ihn gefangen und ist richtig in die Mauer. Die Mauer war ja nicht weit weg. Wir sind dann runtergelaufen. Ich habe ihm dann auch noch den Helm runtergezogen. Aber das war dann schon schlimm anzusehen.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zur alten Schule und heute rede ich wieder mit einem absoluten Insider des Rennsports, der wirklich alle Höhen und Tiefen kennengelernt hat und so nah dran war wie kaum ein Zweiter. Zunächst ist er selbst ein paar Rennen gefahren, unter anderem im Scirocco Cup oder in der Formel Super V, war bei Schnitzer, aber seine schönsten Berufsjahre hat er als leitender Ingenieur im Rennstall von Walter Brun erlebt. Aber wo viel Licht ist, ist auch Schatten und so war er einer der ersten am Unfallort von Stefan Bellof, als dieser in Spa seinen tödlichen Crash hatte. Die Rede ist von Rudi Walch und er hat das vielleicht letzte Teil aus dem Unfallwagen bei sich liegen und unter anderem jede einzelne Aufzeichnung von jedem Rennen, für das er verantwortlich war. Und das hat mich schwer beeindruckt, wenn man nochmal nachlesen kann, was alles nach welchem Trainingslauf in den Gruppe C-Boliden gemacht werden musste. Die abschließende Notiz auf dem Beiblatt zum Porsche 956 116 vom 01.09.1985 lautet übrigens: Unfall nach 79 Runden von Stefan Bellof, gekennzeichnet mit einem Kreuz mit Jackie X in der Eau Rouge. Bis zu diesem Zeitpunkt in Führung gelegen, Benzinverbrauch 0,52 Liter pro Kilometer. Da läuft einem wirklich ein Schauer den Rücken runter, wenn man das in der Hand hält. Aber er hat auch fröhliche Seiten erlebt und den ersten Weltmeistertitel eines Privatteams verantwortet. Und das soll er jetzt selbst erzählen. Hier ist für euch Rudi Walch.
Ich bin im Autohaus groß geworden, ja, von meinem Bruder. Und dann, wir haben damals NSU gehabt. Aha. Und da habe ich natürlich so einen TT auch selber aufgebaut dann und da bin ich Bergrenner gefahren. Und war aber zu der gleichen Zeit schon beim Schnitzer dabei, wo der Sepp auch noch war. Und da sind wir Tourenwagen Europameisterschaft mitgefahren. Ja. Wir haben mitfahren dürfen, bisschen zu beschrauben. Und ich weiß nicht, gut, das war Monta, Brambilla ist gefahren und in 3,5 Liter Coupé und so sind wir halt auf der Achse runtergefahren und waren dabei. Ja. Und so hat sich das halt immer weiterentwickelt und bin halt dann immer, damals hat der Herr gesagt, ja, fast halt mit, weil das haben wir halt gemacht, weil wir Interesse gehabt haben. Mhm. Nicht wegen einem Geld oder was, sondern weil wir halt Interesse gehabt haben. Und der Peter, der Rennspieler, war da schon dabei auch. Und der hat das ja immer so organisiert gehabt und ich bin halt auch dann mitgefahren zum Helfen. Aha. War aber auch Kfz-Elektriker-Lehre gemacht gehabt und ich habe dann 75 Meisterprüfung gemacht. Da bin ich dann Scirocco Cup gefahren, die ganze Saison.
Okay.
Ja, war richtig gut.
Richtig gute Serie. Rainer Braun hat tatsächlich da schon ein bisschen was drüber erzählt.
Ja, genau.
Das ging schon ganz wild zur Sache da.
Der Rainer, der hat immer da die, dass mir ja nicht da zu viel geschummelt wird. Da. Der hat immer alles mit so einem Stift markiert, den man nicht gesehen hat. Und keiner hat gewusst, wo der da markiert hat. Und man hat da nicht viel gemacht. Und damals ist Kajetronic neu rausgekommen von Bosch. Da hat noch keiner nicht viel gewusst, was könntest du jetzt da machen.
Aber Sie waren Autoelektriker, Sie konnten ein bisschen was machen.
Ja, wir haben dann schon mit Bosch da ein bisschen rumgetan und rumgetan, was man machen kann. Und aber die sind da eigentlich auch nicht richtig rausgerückt, aber wir haben das oft viel probiert.
Ja, und manchmal ging es nach hinten los.
Gemerkt, dass irgendwie dann schon was geht, aber viel ist halt nicht gegangen. Da hat der Rainer rummarkieren können, aber da außer nichts markieren können.
Haben Sie mal irgendwas geschummelt, was er nicht rausgefunden hat? Wenn er das jetzt hier hört, er hört jeden Podcast. Nachträglich noch disqualifiziert.
Ja gut, der Manni hat ja auch, der Winklock, ja. Ich weiß ja noch gut, wie wir die Autos abgeholt haben. Oder in Ära Lässchen muss man sich uns ja qualifizieren, dass du einen Scirocco kaufen darfst. Da waren ja 1000 Leute da. Da muss man ins Slalom fahren. Geregnet hat es, richtig geregnet hat es. Da muss man mit so Leihautos vom VW ins Slalom fahren und dann hat es 50 Auto gegeben.
Okay, also handverlesen.
Und da habe ich dann auch einen kaufen dürfen. Und dann, wie wir das Auto geholt haben, weiß ich noch gut, dann sind wir auf der Autobahn losgefahren mit den roten Nummernschildern natürlich. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir fahren jetzt, wir müssen ja noch einfahren. Keine 5 Kilometer auf der Autobahn war jeder an der Stoßstange hinten dran gepickt. Und da war der Wicklock-Manni war dabei damals. Und ja, und dann ist das halt so der Hingang. Aber dann haben sich die Wege getrennt. Der eine musste dorthin, der andere dorthin. Und dann, ja, also war das erste Rennen, war ja. Wo war das? Hockenheim?
Das erste Rennen war mal auf der
A2. Ja, genau. Das erste Rennen war Hockenheim, ja. Mhm. Wo dann alle Autos an den Schikanen so aufeinander gelegen sind. Und beim letzten Rennen, das war ein tolles Rennen in Hockenheim, da war der Mani, also der Winklock, der Bergmeister Willi und ich waren wir so zu dritt zusammen. Und dann ist auf die Ostkurve zugegangen und ja, da muss ich habe schon immer probiert, die Ostkurve voll zu fahren, ohne zu bremsen. Hat natürlich Herz gekostet, aber ist es gegangen. Aber der Mann hat richtig gespürt, wie sich das Auto verbiegt und auch wieder Leistung verliert, weil der die Fliehkraft zu hoch war. Und, aber dort sind wir zu dritt hintereinander hingekommen. Ich war in der Mitte und keine Lenkung hat mehr funktioniert. Das war alles leicht. Ich bin vorne dran gelegt und der Willi hat hinten geschoben. Und dann ist die Kurve gekommen und sind wir auseinander und ich bin drauf geblieben und bin dann vorbei. Also das war schon sensationelle letzte Runde. Und dann sind wir auf die zweite Schikane zugekommen und dann habe ich die zwei hinten schon daherkommen sehen und dann sind, glaube ich, wir zu dritt mehr in der Wiese gefahren, als wir auf dem Asphalt. Und die sind dann an mir vorbei und ich wollte die auch nicht vorbeilassen, aber die waren dann schneller und sind dann vor mir durch die Schikane durch, weil sie sind wie ein D-Zug vorbei.
Ja, wir haben gegenseitig angeschoben. Ne?
Und dann nach der Schikane bin ich wieder hinten drauf und Motor drum Eingang, Vorbeigang am Wille und dann auf die Sachskurve zu. Da haben wir gedacht, jetzt gibt es nur noch eins.
Alles oder nichts.
Neben dem Winkelhock hin, innen rein und da war ich natürlich schon halb auf der Wiese und habe mich dann bei ihm angelenkt, die Spiegel sind geflogen. Und hab dann gespürt, wie ich keinen Antrieb mehr habe. Dann sind die zwei wieder vorbei an mir. Also der Mani war dann wieder vorn. Ich habe nur die Leute gesehen, wie die alle gejubelt haben, weil das halt, ja, da ist halt richtig zur Sache gegangen. Ja, und dann war ich wieder Dritter. Und Willi habe dann eingangs zielgeraden an Willi da bist, dann bin ich Zweiter geworden.
So, also aber Rainer Braun hatte seinen Spaß mit Ihnen, oder?
Ja doch, gut, also, der hat er glaube ich mehr mit mir dann gehabt.
Aber
so über die Saison. Für mich war das letzte Rennen halt dann so ein Highlight von der ganzen Saison.
Wie haben Sie es finanziert? Hatten Sie da Sponsoren?
Ja, ich habe da Fritzmeier Ski gehabt, als Sponsor. Okay. Damals, da habe ich halt 10 Paar Ski gekriegt. Und ein Jahr später, wo ich Golf Cup gefahren bin, da habe ich dann Votex als Sponsor gehabt.
Ah, okay.
Votex ist so ein Zubehörlieferant für VW.
Ja, genau.
Und die habe ich dann als Sponsor gehabt und ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo das war, in Sylt. Ich glaube, das war mit dem Scirocco, dass der
Udo Lindenberg, ist damit gefahren.
Der Udo Lindenberg genau. Mitgefahren. Aber wann kommt der uns der entgegen? Jetzt wusste ich keiner mehr, was macht denn der jetzt? Kommt uns der, glaube ich, hat aber dann aufgehört.
Die fahren. Gleiche Frage hat er sich auch gestellt. Was machen die denn da alle?
Ja. Naja, das war lustig. Ja. Gut, da habe ich dann Pol gehabt und dann beim ersten Anbremsen ist mir einer hinten drauf und dann ist das komplette Auto umkippt aufs Dach in der Kurve und dann bin ich so richtig am Dach dahingeschlittert, dass vor mir der überall Bügel geglitten hat. Aber wir mussten ja wieder nach Hause fahren mit den Autos. Gell?
Auf Achse?
Ja klar, du dürftest ja keinen Anhänger benutzen. Du dürftest nicht an die Rennstrecke kommen mit dem Anhänger.
Das durfte man gar nicht.
Nee, der Rainer hat das schon geschafft.
Ach, der ist aber streng gewesen. Bei mir tut er immer so harmlos. Aber ja, der war richtig streng, ja.
Nee, das war so.
Okay.
Und ja. Das war halt so die VW-Zeit und dann bin ich einmal für British Leyland Österreich Europameisterschaft gefahren mit einem Triumph Dolomite und den haben wir auch dann zum Laufen gebracht, weil die haben immer so ein Hitzeproblem gehabt, aber mit einem gescheiten Auspuff ist dann wieder gegangen. Ja, da sind wir dann in Zeltweg unten gefahren und im Zeltweg, da war ich ganz gut dabei. Und bei der Anbremsen von der heller Lichtschikane tut es auf einmal einen Knall. Jetzt haben wir gedacht, ey, jetzt hat dem anderen den Reifen zerrissen. Dabei hat es meinen rechten Reifen zerrissen. War das meiner. Ich habe das aber nur nicht gemerkt. Erst, weil wie ich rechts eingeschlagen habe, hat er einen Grip gehabt. Aber wie ich links eingeschlagen habe, also bin ich den Berg raufgefahren. Die Böschung hochgefahren. Dann habe ich es gemerkt.
Gutes Feeling fürs Auto. Formel V sind Sie auch mal gefahren, oder?
Super V. Ja, mit der March 79. Und den Spießmotor. Aber gut, das war dann die Zeit, da bin ich auch immer nur beim Schnitzer mitgefahren. Mhm. Und erst 83 bin ich dann zum Brunnen gegangen. Der Peter und ich zusammen sind wir dann zum Brunnen gegangen.
Zum Brunnen. Sie waren aber bei Schnitzer immer nur so helfende Hand. Also Sie waren da nicht fest eingestellt.
Ja, genau. Wir haben 77, wo wir den Toyota gebaut haben.
Ja.
Da bin ich abends immer hingefahren zum Verkabeln, die Autos verkabeln, das Elektrische zu machen. Abends bis um 1 Uhr in der Nacht. Und dann den blauen kann ich noch gerne und der weiße und der Stammelin gefahren, den blauen der Ertl. Mhm. Ja, der Stammelin da ein Blättchen und da noch ein Blättchen und da ein Alu-Teil. Und der Ertl ist halt dann einfach mit allem gefahren. Aber das Auto war zu wenig ausgetestet damals.
Ja, es war keine Erfolgsgeschichte, ne? Was sie mit BMW gezaubert haben.
Ja, das war noch nicht. Ja, und dadurch, dass ich dann da mal Chefmechaniker von Brun, der mir beim Schnitzer gefahren ist, mit 320, und dann hat man gehört, dass der Walti den Schneider aufkauft. Mhm. Weil den Schneider ist nicht gut gegangen. Hat der Walter ihm ein Angebot gemacht und der hat dann das Schneider-Team praktisch übernommen.
GS Motorsport. Ne?
GS Motorsport, ja. Und dann sind der Rennspieler und ich nach Freiburg gegangen.
Fest angestellt als beim Boden?
Fest angestellt, ja, bei Brun genau. Motorsport dann.
Und der Peter war?
Der war dann der Teammanager, so wie er es auch beim Schnitzer war.
Richtig.
Ich habe das Technische gemacht. Am Anfang haben wir ja nur noch die zwei Lancias gehabt und die BMW 635 und den Seca.
Ja,
war auch noch da.
Ja.
Und,
große Erfolgsgeschichte.
Und der Seca wurde ja damals der eine war mit dem Ford-Motor und der andere war gerade am Aufbauen mit dem BMW-Motor, mit dem Turbo.
Das war ja das Ding, was also der mit dem Ford-Motor, was alles abvibriert hat und so.
Ne? Ja, der Vibrator war das. Da gibt es auch so eine Geschichte. Die haben in Le Mans gefahren, ich glaube 83 war das. Und dann hat er alles abvibriert, was man abvibrieren hat können.
Ja.
Dann wussten wir, dass wir den Auspuff machen müssen, aber wir haben es nicht mehr geschafft, dass wir den Auspuff, wir haben keinen zweiten Auspuff gehabt für den 8-Zylinder. Und wir mussten aber, dass wir den schweißen müssen, wir haben bloß eine Reihe geschafft. Und jetzt haben wir einen Start gefahren und dann ist er nach einer Runde reingekommen und dann haben wir den Auspuff ausgebaut, geschweißt.
Während des Rennens, Le Mans.
Während dem Rennen, ja. Geschweißt und gemacht und da haben wir auch noch zwei M1 im Einsatz gehabt.
Also das ist ja bei Walter Boon, also Gefangene hat er nicht genommen. Ne? Das hat schon der Peter Reinisch gesagt. Also der ist ja mit Autos aufgelaufen, der ist ja teilweise mit 3, 9, 962, 956 gefahren, ne? Le Mans. Für ein Privatteam ist das ja schon
allerhand eigentlich. Ja, wir sind da mit 5 Autos gefahren. In 89, glaube ich, war das. Wir haben ein Zirkuszelt gehabt. Genau. Le Mans, ein Zelt nach anderen, wie ein Werksteam.
Ja, ja, eben. Der Peter hat gesagt,
das war absurd. Haben wir 100 ne? Leute gehabt.
Ja.
Und 5 Autos. Hat jeder gesagt, das ist ein Wahnsinn.
Ja, genau.
Aber das haben wir damals so gehandelt, dass das schon irgendwie gegangen ist, aber halt nicht vernünftig. Mhm. Und dann, man hat die Autos vorbereitet, wie es gegangen ist. Am Freitag haben wir dann lauter Neuteile bei den meisten Autos dann verbaut, Motoren. Die waren ja alle vom Werk an die gekommen und gefahren im Motoren bei den Autos, da was, ja, da war halt nicht so viel Sponsorgeld da war. Wir haben ein 2 Repsol-Auto gehabt und ein Hydroaluminium-Auto, das Nova-Auto, das gelbe, dann das Camel-Auto. Und da war 1.2 dabei. 1.7, also mit der Elektronik, also verschieden sortiert. Auf alle Fälle haben wir diese Autos dann auch eingesetzt und dann sind am Endeffekt bloß einer durchgekommen. Ich meine, am Anfang, 83, haben wir ja dann mit Porsche angefangen, dann habe ich die Porsche-Abteilung geleitet in Freiburg und der Meier Schorsch hat die BMW-Abteilung geleitet. Der schon beim GS dabei war, mit noch 2 GS-Leute, ehemalige. Die haben dann M1 und 635 gemacht. Und wo es dann gebrannt hat, wenn wir mehr gebraucht haben, dann haben die dann auch bei den Porsche noch dabei gewesen, bei den Langerinnen. Aber so ist das ein bisschen gesplittet worden. Und da war halt der Einsatz von den Jungs dann auch schon entsprechend groß. Aber es war dann, wir sind ja gleich 83, haben wir den ersten Porsche bekommen, weil ja in Le Mans der Seca mit dem Porsche-Motor, nicht der mit dem BMW, der BMW-Motor ist ja vorher am Nürburgring, hat er das Auto zerrissen. Das war höllisch gegangen, aber ja, das Ganze war auch noch zu wenig durchgetestet. Gell. Das ist ja halt kein Porsche gewesen. Und dann hat der Walter ja noch den anderen Sieger bauen lassen mit dem Porsche-Motor, zusammen mit dem Sieger und Hoffmann und mit Sauber. Und die haben dann den Porsche-Motor dort reingepflanzt, damals den 956 2,6 Liter mit mechanischer Einspritzung. Und das Auto, das ist präsentiert worden am Hänger, weil die gar nicht fertig geworden sind, auf dem Anhänger in Luzern vom Hotel National auf dem Hänger. Die anderen Autos sind da gestanden, der M1, der Goldene, der Seca, die sind alle da gestanden, aber der
das
ist am
beste
Hänger.
Auto ist.
Weil die haben nur gebracht zum Fototermin und dann sind die gleich wieder weggefahren und haben an dem Auto weitergebaut. Das haben wir dann noch in Le Mans haben wir das Auto noch heraus auf der Wiese zusammengebaut, weil die zu spät gekommen sind. Am Donnerstag sind die erst gekommen, wo sie die Abnahme gelaufen war. Dann haben sie das Auto noch abgenommen. Da haben wir aber erst einmal noch zusammengebaut. Das Auto ist nicht bei uns in Gundelfingen gebaut worden, sondern bei Sieger und Hoffmann in der Schweiz. Aber da hat nichts funktioniert. Aber gar nichts.
Ich musste erst noch beim Rennen.
Die Schaltung, die ist andersrum gegangen. Wo der erste war der fünfte.
Ja,
also okay. Chaos. Das haben wir umgebaut, sodass er zumindest das Stück geschalten hat können. Der Stück nicht. Und groß ist untergefahren. Und die Türen, die Flügeltüren, das hat den auf die Unitär hat die weggerissen. Wir waren da vorher an der Vogelung. Und dann hat der Walter gesagt, Schluss aus statt, mit dem wird nicht gefahren. Dann ist er zu Porsche gegangen und hat einen Porsche gekauft. Und so haben wir dann das erste Rennen in Nürburgring oder Spa war das. Sind wir dann mit dem Auto gefahren.
Wie war das eigentlich mit dem 956, war es ja am Anfang? Sind Sie da bei Porsche noch in so eine Art Lehre gegangen und hat dann ein Norbert Singer Ihnen erklärt, wie das Auto funktioniert oder was man da beachten muss? Oder kriegt man das eigentlich nur mit Bedienungsanleitung und so einer Art Workshop?
Ja, so kann man das sagen. Die Porsche-Bücher da oben, das kriegen Sie mit.
Ah, 962C, Mensch Gott, das
ist ja. Ja, 956, ja, dabei. Das kriegen Sie mit. Das ist ein Buch, wo die Ersatzteile drin sind und ein bisschen technische Anleitung. Dann haben wir haben das Auto mit dem LKW in Weissach geholt. Der Jürgen Barth ist gefahren.
Ja, genau, der ist ja jedes Auto immer Probe gefahren.
Genau,
ja.
Dass alles funktioniert. Ja. Und dann war so die Übergabe. Und dann haben wir uns zu Hause dann in Gudelfingen, haben wir das Auto bei uns in der Werkstatt gehabt. Das ist ungefähr so groß gewesen, ja, zweimal so groß wie hier. Und dann haben wir das Auto. Da musst du erst einmal ein Spezialwerkzeug bauen, dass du das Auto heben kannst. Wir haben da eine Hebebühne drin gehabt für die 635er.
Und so, ja, wo man richtig Bodenfreiheit hat, ne?
Ja, genau. Ja. Aber mit der Lufthebe ist dann gegangen und jetzt konnte man die Bühne sogar verwenden. Da haben wir dann so Aufnahmen gemacht, aber es ist dann gegangen. Und dann haben wir das Auto zuerst einmal wieder so halber zerlegt und geschaut, was man brauchen kann. Oder was man eigentlich richtig machen muss. Mhm. Und so, dass man mit dem Zeugs vertraut wird. Gell? Da war der Ignazio noch da, der Dinotto.
Ignazio Dinotto, ja, genau. Ja.
Und der war dann bei mir in der Porsche-Werkstatt hinten und ich. Da haben wir mein Büro dort vorne dort gehabt und dann haben wir da Heizung reingebaut, weil Koka nicht drin war. Weil es war nur eine Garage eigentlich. Und dann haben wir den Boden schön rot gemacht und lackiert. Und ja, und so haben wir dann das Auto dort drinnen dann zerlegt und die Teile geprüft und aufgebaut und sich reingearbeitet. In dem Buch ist natürlich schon einiges drin, was wir brauchen können, wie damals Bremsverstellung, wie das gehandhabt wird bei dem. Und ja, Getriebeübersetzungen zu machen und dann. Da haben wir noch kein Getriebe zerlegt. Ja, und dann haben wir da noch mechanische Einspritzen gehabt, da haben wir noch keine Elektronik gehabt. Mhm. Aber man mit Drehzahlbegrenzer diese Bosch HKZ halt drin gehabt, die haben wir ja schon kennt, das Zeugs. Meine, im Grunde ist das alles nichts anderes, als wie es beim Seeker war, vom Prinzip her. Nur war das halt ein bisschen mehr, das ganze Auto war halt mehr ausgetestet. Mhm. Und hat halt funktioniert. Mhm. Weil vom Sika haben wir auch genug Zeug gehabt und da wussten wir schon, was zu machen ist. Das war beim Porsche nichts anderes. Aber da haben wir auf einmal zwei Bremssättel an einem Rad gehabt und hinten und vorne. Und ja, das war halt dann alles auf einmal ein bisschen, durch die Aerodynamik, das war halt alles ein bisschen anders. Ja. Aber das hat noch ganz gut funktioniert, 83. Und sind dann 84 haben wir die Europameisterschaft gewonnen, wo dann der Stefan schon bei uns gefahren ist und der Stuck bei uns gefahren ist. Und 85, ja, das war dann das mit dem Stefan, wo da auch der Thierry Butzen ja bei uns gefahren ist. Und 86 sind wir dann Weltmeister geworden. Als einziges Privatteam unter lauter Werksteams.
Ja. Ja.
Ja, und das war ja das letzte Rennen in Fuji, da wo es ja noch lange gedauert hat, bis endlich feststand, dass man Weltmeister sind.
Ja, genau.
Weil das war ja noch ein Kampf mit Jaguar am grünen Tisch sozusagen. Und da hat sich der Rainer später ziemlich eingesetzt dafür noch, zusammen mit Jürgen Bauter, mit den Porsche-Leuten, weil der Walkinshaw hat uns nicht vorne geführt, aber alle anderen haben uns vorne geführt auf der ersten Position und die Japaner haben halt uns da mal übersehen oder den Jaguar einmal übersehen, dass er nicht durchgefahren ist, sondern unser Box war.
Ah, okay.
Und, ja, und so hat es dann abends, glaube um 8 Uhr ist dann festgestanden, dass wir Weltmeister geworden sind und nicht Jaguar.
beeindruckend. Und Walti Boon war nicht mal dabei.
Genau, der Walti war da nicht dabei in Japan.
Die größte Erfolge hat er verpasst von seinem Rennstall.
Genau, der war da nicht dabei. Ja, aber ich muss schon sagen, der Walti war halt einer, der hat halt, der war recht optimistisch bei allem. Also alles, was wir gemacht haben, hat uns auch ziemlich freie Hand lassen. Und ja, aber nur wenn er was wollte, er ist ja selber auch gefahren. Mhm. Nur muss er sagen, für einen Businessman war er schnell. Aber er hat Rennstrecken gehabt, da war er Schlaftabletten und er hat Rennstrecken gehabt, da war der Hund sau schnell. Also,
sagst du an der Rennstrecke oder an der Nacht vor dem Rennen? Du weißt es immer nicht, oder?
Das gut, ich weiß es nicht. Aber so war das bei ihm. Manche hat er nicht mögen und manche die haben ihm richtig gepasst. Hm. Gell? Genau, jetzt weiß ich nur, das erste 956 Rennen war Most.
Interessiert. Ah, okay. Ja, ja.
Das war unser erster Einsatz. Das war unser Testeinsatz damals mit 100.000 Leuten.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Welches waren Sie, Ihre liebsten Fahrer aus Technikersicht, die das beste Feedback gegeben haben?
Das ist natürlich immer der Schnellste. Mhm. Und das war immer der Stefan, der Schnellste. Weil der hat ja nochmal, wo es nicht geht, nochmal was draufgelegt. Ich kann mich erinnern, am Norrisring, im Qualifying, der Nannini war, hat dann am schnellsten Zeit gehabt im Lancia. Dann ist er noch mehr, war er herin, hat gesagt, nur allein im Training ist er ausgestiegen, hat sich hingesetzt, da hat er getropft. Richtig getropft, als wie wenn der gerade aus dem Pool aussteigt und sich nicht abgetrocknet hat. Aber der hat ja richtig getropft. Dann hat er gesagt, ich versuch's nochmal. Das muss zum Gering sein. Hat das versucht und tatsächlich ist es gegangen. War er nur mal schneller.
Wahnsinn.
Und da hat er natürlich dann beim Rennen da haben wir ein bisschen Pech gehabt, wo ihm dann Dunlop eigentlich ein Rennreifen drauf da hat mit der Qualifying-Mischung.
Ja, genau.
Und da hat es natürlich den Gummi dann runtergezogen. Dann ist der zum Schluss bloß nur rumgerutscht. Das war Pech. Ja. Er hat auch alles gekriegt von Dunlop, von Glatzbach damals. Aber der war falsch markiert, der Reifen. Und dann passieren. Gell.
Ja, ja. Wie war sonst Stefan Belloff so? Also ich meine, Sie hatten ja viel mit dem zu tun. Dann,
ja, das war ein guter Hund, sagen wir mal. Ja. Trotzdem ein guter Hund. Er war halt schon, aber man hat ihm ja alles gemacht, weil man gewusst hat, man kriegt es zurück. Auch bei den Mechanikern war das so. Die haben dann gern Überstunden gemacht, weil sie gewusst haben, wenn der gescheites Material hat, dann bringt er es auch. Mhm. Und so war es auch immer. Gerade für Spar bei dem Rennen, wo er verunglückt ist, da haben wir auch vorher gesagt, gegen den Werksauto, da haben wir auf der Geraden einfach keine Chance. Und nur auf die Dauer gesehen, aufs Rennen hin gesehen, auf diese 5 Stunden, was du da fährst, für die 1000 Kilometer, da könnten wir wir haben dann auch schon mit anderen Turbolader rumgespielt, mit Gerätlader, mit statt KKK und auch über den Alvin, über den Springer.
Den Springer.
Weil wir haben in der Zeit dann auch schon IMSA gefahren. Mhm. Das war ja auch schon 84, wo wir IMSA gefahren sind, wo wir das erste Mal in Daytona gefahren sind. Und da habe ich den Alvin das erste Mal so kennengelernt. Und da ist jetzt immer diese Verteilerkappe geplatzt. Und dann sage ich mal zum Springer, du platzt denn bei euch nie eine Verteilerkappe, geht die nie kaputt. Ja, du musst nur die richtige drauf. Da hat er schon so richtig heimlich getan. Bis wir halt dann einmal richtig gehabt haben. Wir haben dann auch verbaut, mit Silikon verbaut und der hat auch dann gehalten. Aber irgendwann haben wir ihn dann nochmal gehabt, wo er gemerkt hat, dass die doch schnell sind. Und der Oscar war damals, der Larauri, war dann auch in Amerika, ist er dann einige Rennen gefahren und war auch schnell. Mhm. Also da hat er dann den Holbert und den Wolleck da oder die Amis schon immer im Griff gehabt. dann hat der Springer auch gemerkt, dass er dem könnte man vielleicht auch helfen oder da könnte man auch was holen. Da. Und dadurch, dass wir dann doch die IMSA-Serie auch zum Teil fast viele Rennen gefahren sind, ja, hat er uns halt da auch geholfen. Und wenn wir in Europa gefahren sind, war ihm das wurscht, was wir dann fahren von ihm. Mhm. Da haben wir halt einen Alvin, einen Andy Almotto auch gefahren.
Ah, okay.
Und wir haben aber auch einen Werksmotor gefahren. Und da haben wir dann halt auch noch, ja, schon immer mit den Chips rumgetan. Ja, das war dann so die, meine erste Aufgabe, wie die mechanische Einspritzung weg war. Das Werk hat immer rumgetan mit den Chips. Dann haben wir gesagt, ja, das müssen wir auch können.
Jetzt machen wir es besser.
Ja, wir hatten ja nicht diese Programme zur Verfügung, aber ja, irgendwie sind wir dann immer zu etwas gekommen. Dalvin hat dann auch schon Entwicklungsarbeit am Prüfstand gemacht. Mhm. Und dann konnte man schon immer wieder was updaten. Und wir haben durch das, dass der Walti ja Automatenfirma hat,
ja,
hat er auch Programmiergeräte gehabt.
Ah, weil okay, die Automaten Chips, ja,
ja auch mit Chips funktioniert haben. Dann sind wir ja zum Rennen gekommen. Das waren noch so eine Geräte, Programmiergeräte, und haben dann die Chips
neu
kopiert und gemacht, was uns der Alvin nochmal geschickt hat wo wir in Amerika gefahren sind. Mhm. Und damals durften wir noch einen anderen Sprit fahren, mussten wir ja nicht, waren wir noch nicht so gebunden an den Sprit. Ja, also hat man halt dann im Training, im Qualifying ein bisschen zuschlagen können. Wenn ich mir denke, dann in am Anfang, wo wir das noch nicht gemacht haben, waren wir auch vom Werk abhängig. Da haben wir in Monza gefahren, da haben wir 4 Motoren gebraucht, weil die so einen schlechten Sprit gehabt haben. Und dann haben wir hergegangen und haben, wir waren ja in Gundelfingen, aber wir haben durch die Schweiz gefahren, haben in Campione, das war ist eine Enklave, und die haben einen Schweizer Sprit gehabt. Also mit mehr Oktan.
Okay.
Und in Monza hast du nur 95 Oktan gehabt. Jetzt haben wir uns in den Busse mit 200 Liter Fässer voll gefüllt. Da ist immer einer hin und her gefahren und hat Sprit geholt. In Campione. Das ist ja am Luganer See. Ja. Aber die haben Schweizer Sprit gehabt. Und da haben wir mehr Oktan gehabt. Ja, und dann haben wir halt auch nur mehr ein bisschen gemixt und oder in England, in Silverstone, wo wir dann waren, sind wir mit dem Walter sein Flieger hingeflogen und dann braucht man auch Sprit. Und der ist dann, hat 200 Liter Fass im Flieger drin gehabt, ich darf das gar nicht sagen, und ist in Oxford runter, hat getankt und ist wieder weg und in Silverstone wieder runter. Und dann haben wir Aufgas praktisch gehabt, also Flugbenzin. Ja, das war diese Zeit, wo noch kein Spritreglement war und wo man halt fahren hat können, was man wollen hat, noch kein Verbrauchsreglement gehabt. Das ist erst später gekommen mit dem Verbrauchsreglement. Mhm. Ja, und da war halt Monza das Desaster mit den Chips und also mit dem Sprit.
Ja, mit Sprit.
Und dann hat halt Porsche, ja, die haben wahrscheinlich auch ein Programm gehabt, das für den Sprit jetzt nicht ausgegangen, und dann haben die Motoren gegangen. Und da haben sie aber dann schnell reagiert und nochmal andere Chips gemacht und anderes Programm gemacht in Weissach. Mhm. Und die sind halt dann, haben dann anderes Programm eben dann drauf gehabt, und das wir allerdings dann auch bekommen haben, also für anderen Sprit, für schlechteren Sprit, okay, aber waren natürlich die Leistungen,
dass die Motoren nicht kaputt gehen. Und Sie haben tatsächlich auf Walter Bruns Automaten-Chip-Programmiergerät, genau, haben Sie die Steuerchips für 956 programmiert.
Genau.
Da haben wir 2,6
Liter S, Nordröseling, Spar. Also 2,6 Liter Motor, Bellof, dann mit weniger Sprit verbraucht, dann mit 1,5% weniger Sprit.
Das ist sensationell.
Minus 2 Grad Zündung.
Wahnsinn, das haben Sie programmiert?
Minus 2 Grad Zündung, ja.
Okay, also wir haben hier so ein Federmäppchen, das ist total cool. Man sieht es ja jetzt im Podcast nicht, aber so ein Federmäppchen mit so einem Schaumstoff drin und da stecken jetzt die ganzen E-Proms drin.
Genau.
Ne? Alle sind beschriftet.
Also, normal hat man ja so eine lange Leiste, wo die da alle, die, aber das war ja...
Und das war also das Zaubermäppchen, das durfte nicht verloren gehen. Ne?
Genau, das war bei mir im Koffer drin. Und wir haben dann ja 3-4 Autos gehabt. Gell? Und da musste ich ja dann auch wieder welche kopieren. Mhm. Die konnte ich halt dann am Kopierer dann machen. Aber das war so groß, das Gerät. Zum Schluss war es ja bloß wie ein Multimeter.
Ja, stimmt, wo man die Chips so reingesteckt hat. Ne?
Ja.
Aber ganz am Anfang war das ja alles
so,
Computertechnik.
Aber so ein Gerät, da konnte es die ganzen Adressen auch noch ausdrucken. Hat es aber nie gebraucht. Das war auch nur möglich. Dass die, hat eine ganze Rolle Papier gehabt, wo die ganzen Daten drauf waren.
Wie viele Daten, was konnte man eigentlich alles einstellen auf den Chips?
Alles.
Spritmenge, Durchfluss, Zündung.
Alles, was du halt für das Programm braucht hast.
Okay,
ja. Es kann ja sein, dass du nur einige Stützstellen nur geändert hast. Mhm. Weil du musst dann das ganze Programm ändern. Nur gewisse Sachen, die Zündverstellkurve musst du zurücknehmen für den schlechten Sprit.
Mhm.
Oder bei, wenn dann Verbrauch gekommen ist, hast dann ja, mit 1,5% weniger, ja, da hat er nicht mehr so viel bekommen. Da ja. Nürburgring 0 Grad Zündung, das war dann der 3-Liter Motor. Und das war der RW10, das war ein bisschen spezieller.
Würden die eigentlich noch funktionieren? Ja, oder?
Ja.
Die verlieren das nicht, ne?
Ja.
Aber eigentlich so beeindruckend, was das so die Basis war. Und wenn man überlegt, wo man heute ist, mit Sensorik und Programmierung und Fahrwerk und Stabilisierung.
Zu der Zeit, teilweise haben wir nicht einmal Klopfsensoren gehabt. Darum war ja das so ein Problem.
Ah, okay. Deswegen sind die Motoren bei dem schlechten Spielzug.
Ja. Das war er dann noch nicht. Erst dann bei der 1.7, da waren dann schon Klopfsensoren verbaut. Das war halt dann schon wieder ein bisschen aufwendig. Das ist 1.2 gewesen.
1.2, wir reden von der Motorelektronik. Und vor uns liegt so eine Motorelektronik. Und nicht irgendeine, sondern das war die Original-Motorelektronik aus welchem Auto?
Aus dem Schießerauto vom Stefan. Die habe ich aufbehalten.
Also das, der hat quasi den letzten Gasstoß umgesetzt.
Das war im Auto.
Das war das Unfallauto.
Ja, das war im Auto. Da steht ja noch drauf, Bellof.
Krieg ich fast eine Gänsehaut, wenn ich das Ding hier liegen sehe. Das ist ja. Wie haben Sie den Renntag erlebt? Also ich habe mal gehört, dass Stefan selber auch nicht so happy eigentlich mit dem Tag war. Vorher hat er viel Pech gehabt.
Er hat von Anfang an kein so besonders gutes Gefühl gehabt. Mhm. Das hat auch die Angelika gesagt. Sie hat es auch gespürt gehabt, dass er kein so ein gutes Gefühl gehabt hat. Aber das kann man natürlich nachher immer sagen, wenn irgendwas war.
Ja, klar.
Wenn es irgendwas gut läuft, dann beachtet man das gar nicht mehr.
Nimmt man es nicht so wahr, ja.
Ja, weil dann ist es halt einfach gut gelaufen. Gell? Aber wenn es dann schlecht gelaufen ist, dann versucht man natürlich schon alles. Aber wenn dann so eine Meinung da war, dann sagt man, Herr Gott, zack, hätte ich es doch nicht gemacht. Also, doch nicht machen sollen. Gell? Und aber gerade das in Spa jetzt, da haben wir mit kleineren Lader gefahren. Das war dann schon, da haben wir gesagt, wir brauchen nicht so viel Sprit. Und wir waren ja auch gut dabei. Bis zu dem Stopp vom Werk und von uns waren wir auf gleicher Höhe.
Mhm.
Also wir waren nicht langsamer. Und der Stefan, wie der Stopp war, wo der X rausgefahren ist und der Stefan dann auch, weil wir waren weiter unten gestanden und das Werk war weiter oben gestanden und die sind ja eher zum Tanken gekommen dann praktisch, als wir, weil die waren vorne und der Stefan war hinterbei. Die haben dann getankt und wir haben praktisch dann später getankt, weil es weiter unten war, haben wir den kürzeren Weg gehabt und das Werk fährt vorbei noch im Tanken und und kriegt die Ampel grün und der Stefan fährt weg und kriegt die Ampel rot.
Und der konnte ja auch nicht gleich wegfahren, da war dann noch die Spritpumpe umgeschaltet, glaube ich. Ne?
Ja, genau, weil der Thierry ist reingekommen und hat die Reservepumpe eingeschalten gehabt. Aha. Und dann konntest du es nicht starten. Du musst ausschalten und dann kannst du starten.
Okay.
Jetzt ist da halt auch noch ein paar Sekunden vergangen.
Und das haben Sie gemacht, oder? Dass die Pumpe umgestellt. War das nicht so?
Nee, das macht normal der Fahrer. Das macht normal der Fahrer. Wenn er reinkommt, drückt er drauf und dann ist die wieder auf normal.
Genau.
Und er konnte dann nicht gleich starten, aber dann hat er rot gekriegt, weil einer oben um die Kurve gekommen ist. Mhm. Nur der brauchte auch nicht mehr lang, bis der da runterfährt.
Ja, klar.
Und da hat er dann richtig geschimpft am Mikro, also am Funk.
Sie waren der Rennmechaniker für Stefan und hatten den immer komplett am Ohr, oder?
Genau, ich war mit ihm immer kommuniziert. Mhm. Ich war ja immer für alle Autos zuständig, aber bei dem Rennen jetzt, da habe ich mit ihm kommuniziert und wir haben nur ein Auto gehabt. Der Peter war da dran und ich habe dann, wir haben aber das dann vorher zu Hause gesagt, wir bauen die kleine Rennladerei, die Gerrit, die kannst du mehr drehen und waren auch dabei. Und wir sind aus der Kurve einfach schneller, aus den engen Kurven. Und so war es ja dann auch. Er hat ja dann gesagt, weil er hat ja dann den X nach drei Runden hat er den ja schon eingeholt gehabt.
Genau,
der war bestimmt 300 Meter vorher von der Box hier raus. Der ist ja drüben schon raufgefahren. Mhm. Und nach drei Runden hat er ihn schon gehabt. Und dann hat er gesagt, jetzt holt er sich.
Hat er über Funk schon angekündigt.
Ja, ja.
Sie wussten aber, das muss vorher eine langsame Ecke sein, dass er schnell mit seinen kleinen Ladern da rauskommt. Ne?
Ja, da oben ist ja langsam.
Ja, genau.
Da, wo jetzt das, die Boxen, die Formel-1-Boxen sind. Mhm. Die enge Kurve, die Lasurs,
genau.
Die ist ja langsam.
Ja.
Nur da ist gegangen. Und da runter, wenn er da vorne ist, und da war er dann vorne, und weil man sieht es ja auch am Reifenabrieb vom X, war bei ihm an der Türe, der Reifenabrieb.
Mhm.
In dem Moment, wo die zusammengekommen sind. Also war der Stefan ein bisschen vorn, aber er hat halt klassisch rausgedrückt, als er auf die Kerbs gekommen ist. Gell? Und dann, so ein Auto bei der Geschwindigkeit, da spürst du jede Berührung. Und dann noch dazu, wenn du an der Breitseite nur ein bisschen erwischt, dann drängst du den ja ab.
Mhm.
Und ja, da tut sich der auf der rechten Seite leichter, weil der ja Asphalt hat. Der links, da hast du auf einmal den Körb da. Und dann geht es bei einem Ground-Effekt-Auto, ist das dann schon ein Problem, dass du das Auto halten kannst.
Mhm.
Und das war dann das Problem. Das hat es ja beide dann gedreht. Nur der Stefan war halt außen, ist an dem Sand noch mit entlang und wie er wieder aus dem Asphalt reinkommt, ist er natürlich im rechten Winkel abgebogen.
Mhm.
Da hat sie gefangen und ist richtig in die Mauer. Die Mauer war ja nicht weit weg.
Wo standen Sie, als das passiert ist?
An der Box.
An der Boxenmauer, ja, haben das gesehen.
Wir haben das direkt gesehen. Wir sind dann runtergelaufen und ich habe ihm dann auch noch den Helm runtergezogen. Aber das war dann schon schlimm anzusehen. Also den hat er die Handschuhe aus. Wenn jemand dann auf einmal so frei da liegt und das ganze vordere Rahmenzeugs ist unten drinnen und die Beine stehen nach hinten. Also
der ganze Wagen war vorne aufgerissen, ne?
Der Bügel ist, wir haben Alubügel gehabt, Käfige gehabt und der ist vorne abgerissen und durch den Aufprall an die Mauer ist der oben abgerissen und hat den aufgeschält wie eine Konservenbüchse. Der untere Querlenker, der war oben, hat nach oben geschaut und der obere Querlenker war unten. den hat es richtig aufgedreht. Die Lenkung selber, die Lenkstange, die war da vorn und die Lenkung war da unten an seinen Beinen, da unten drin. Also, das sind so Bilder, die du einfach nicht mehr vergisst dann. Die gehen ja nie mehr aus dem Kopf, wenn man das dann sieht. Und dann, ja, dann hat das Auto teilweise noch gebrannt hinten. Mhm. Das haben sie dann auch noch gelöscht und ja. Man hat so gar nichts gesehen. Mhm. Er hat nur, wie wir den Helm runtergetan haben, man hat ja dann von der Kopfhaube her nur das vorne gesehen. Und das hat ja, den muss ja den Körper zerrissen haben, innen drin. Durch den Impact, ja. Durch den Aufprall ja. Alleine und wo es dann wieder auseinander geht. Und dadurch, dass das ja alles abgerissen ist, das war zwar schon wie ein Crash Sony sozusagen, aber das hat ja nicht genügt.
Fragil gebautes Auto, ne?
Ja, ja. Mhm. Das muss er hochgestiegen sein, weil sonst wäre das Zeug nicht da unten reinkommen. Mhm. Das war richtig, richtig abgerissen. Und wir haben dann das Monocoque, wie das zerlegt war, nur noch zusammengestampft. Nur noch in einem Viereck.
Ja, also in einem Quader. Walter Boon hat auch gesagt, er wollte keinen Tourismus damit betreiben. Also das Auto sollte weg und das soll ja, keine Teile verkauft werden.
Ja, konnte es da keine, das Aluminiumblech, das war alles verbrannt da. Also das hat ja auch alles so gestunken von dem Löschmittel und das hättest du ja nie mehr wieder verwenden können. Mhm. Und die Fahrgestellnummer, ich habe sie noch da bei mir im Schrank. Und ich habe alle Unterlagen, wo wir mit dem Porsche gefahren sind, seit 1983 habe ich draußen. Ich habe ganze Schrank voll. Wenn Sie jetzt so sagen, ich soll das Rennen von Spa 83 möchten sehen, dann kann ich Ihnen das zeigen. Die ganzen Unterlagen.
Die ganzen Daten und die ganzen Einstellwerte.
Alles, was wir geschrieben haben und was drin ist. Aber auch die Ergebnislisten und okay. Das sind alles archiviert in Hängematten drin.
Wie war das dann? Ich meine, Sie haben ja kurz vorher noch mit Stefan gesprochen, Sie haben über den Funk gesprochen. Hat er das eigentlich mal gesagt, dass er den, also es war ja vorher ein so ein leichter Stress mit Jackie X und Stefan Belloff. Also da war ja schon ein großer offener
Kriegsschauplatz. Das haben wir schon gewusst. Wenn es irgendwie hart auf hart geht. Er hat sich das vielleicht ein bisschen leichter vorgestellt, weil er ihn ja innerhalb kürzester Zeit schon eingeholt hat. Mhm. Wieder. Ein X müsste sich halt clever sagen, ich kann den auf die Dauer nicht halten, weil wenn er mich jetzt schon da hat, nachher kann ich nicht halten. Irgendwann packt er mich. Aber der X wird sich ja gesagt, ich bin Werksfahrer und der fährt da bei einem Team, das erst in die Gruppe C gekommen ist. Ja. Und vor dem lasse ich mir jetzt nicht vorführen.
Und nicht hier, wo alle zugucken.
Genau. Ja. Noch dazu in Spa. Da hat natürlich der X schon seine Rechte gehabt. Ja. Und das wollte er sich bestimmt nicht nehmen lassen, dass der Belloff, so wie am Nürburgring, wo der Stefan dann die schnellste Zeit gefahren hat, mit einem Werksauto, hat er sie auch alle vorgeführt, auf der Nordschleife. Das wollte sich der das dort nicht bieten lassen. Und darunter, er hätte ein paar Meter mehr gebraucht, also mindestens 2 Meter noch mehr gebraucht, dass er da rübergekommen wäre, weil dann hätte er selber seine Linie fahren können. So hat ihn der X dazu gezwungen, diese Linie zu fahren, was der X fahren will. Und das war natürlich für den X die linkerste Seite, sodass der Stefan keine Chance mehr hat, auf dem Asphalt zu fahren. Weil du tust dich natürlich innen drin viel leichter entgegenzudrücken, als wie, weil die Reifenspur vom vom, an der rechten Türe, weil da war, die war ja nicht kaputte Tür.
Mhm.
Die war ja ganz.
Mhm.
Und die war ja nur vom X. Weil sonst ist er mit niemand zusammengekommen, auch nicht,
ja,
der Terry.
Ja.
Und das sagt mir schon, dass er vorne war. Wir haben sie ja auch gesehen. Nur bei den ganzen Filmen, die man sieht, da sieht man das nicht.
Ja,
das
ist ein bisschen komischer Kamerawinkel, ne? Ein bisschen schwierig
nachzuvollziehen. Ja, weil die Kamera war ja beim X im Auto.
Ja.
Da siehst du das alles nicht,
ja,
weil der Winkel sagt jetzt nicht, ob der, der Bellof vorn war oder nicht.
Mhm.
Der hat ja nur die Fahrbahn eben gesehen. Und meines Erachtens ist da schon einiges vertuscht worden.
Ja.
Ja, also, mein Werksfahrer war, das Werk ist auch hinter nichts gestanden.
Mhm.
Zu der Zeit hat der Stefan ja schon einen Ferrari-Vertrag gehabt.
Mhm.
Und da hat ihn so keiner mehr unterstützt. Mir hat das schon immer gestört, dass da eigentlich nicht mehr da ist.
Mhm.
Man hat nie mal etwas gesehen, wie die beiden hier in die Eau Rouge reinkommen.
Und eigentlich an der Stelle, wo die meisten Zuschauer auch sitzen, ne?
Ja. Gut, heutzutage von einem Zuschauer werden sie nicht viel erfahren. Ich bin nie gefragt worden, was ich einmal mit ihm gesprochen habe am Funk, oder mich hat nie einer gefragt.
Ich jetzt eben?
Ja,
bis jetzt. Später.
Jetzt.
Ja. Am Funk hat er sich auch nochmal über Jackie X beschwert, eigentlich, als er ihn so schnell aufgeholt hat, hat er gesagt, schau hin, jetzt habe ich
ihn. Ja gut, er hat halt sehr geschimpft, wie die Ampel auf Rot gegangen ist.
Ja.
Und da hat er sich halt richtig aufgeführt, aber da hat er wieder Biss gezeigt.
Mhm. Okay?
Da hat er sich hingeknappert und hat ihn halt dann eingeholt. Und wenn man jetzt sagt, der hätte ein bisschen warten sollen oder er hätte dann hinter ihm herfahren sollen. Na gut, die Absicht hat er nicht gehabt.
Nee.
Der wollte schon an ihm vorbei, an dem Opa sozusagen.
Ja, ja.
Was damals, die haben sich ja nicht richtig gut verstanden.
Glauben Sie eigentlich, ich will jetzt gar nicht immer diese Schuldfrage aufmachen,
nee,
das ist auch meine eigene Meinung, aber wir haben ja schon häufiger über Stefan Bellof gesprochen, auch mit Rainer Braun und so, und wenn man die ganzen Kommentare darunter liest, dann fällt manchmal das Wort Mörder, was mir ein bisschen fern liegt, aber ich denke immer, Jackie X saß in einem exakt genauso fragilen Auto und das hätte auch genauso gut andersrum ausgehen können. Glauben Sie, dass Jackie X da extra gegengehalten hat oder so, oder dass er ihm dann gesagt hat, dann verpasse ich dir jetzt noch einen kleinen Schubs, weil das ist genauso gefährlich gewesen eigentlich, ne?
Also wenn der Stefan an ihm vorbei war, dann wird er sicher, dass er vorbei war, das heißt, die Nase vorn gehabt hat,
ja,
dann hat er sicher, und wenn es nur 50 Zentimeter waren, aber aus seiner Sicht hat er es sicher gemerkt. Und irgendwann musste er ja auch dann einlenken.
Mhm.
Und dann reagierst du einmal anders. Als Rennfahrer gibst du dann einmal eine mit.
Mhm.
Und dass dann so ausgeht, das hat sich er sicher auch nicht gedacht.
Mhm.
Ihn hätte es genauso erwischen können, aber Er hat jetzt das Glück gehabt, dass er ihn auf dem Asphalt gedreht hat.
Ja, klar. Er hat gleich Tempo rausbekommen. Ne?
Ja, und dann die Arschlochkarten sozusagen hat der Stefan gehabt, weil er halt links war. Und wenn das halt so ist, also wie ein Paul Ricard, dann hast du genug Platz. Gell?
Mhm.
Aber da unten, oder jetzt ist sie auch schon entschärft.
Ja, klar.
Nachdem, dass das war.
Und die Mauer besser abgepolstert.
Ja, und weiter hinten.
Und wie ging es dann weiter das Wochenende? Also Sie haben dann Stefan quasi aus dem Auto gezogen, waren einer der Ersten am Auto?
Nein, wir haben nicht mehr rausgezogen, weil
lag ich schon
das
frei,
kommt, ne? Wir haben gedacht, also vielleicht hat er nur lebt, einen Helm runter, aber du hast dann schon gesehen, da ist nichts mehr.
Mhm.
Aber dann sind sowieso schon die Staffel kommen, also die Rettung, dann der Bruno war auch noch dabei, der Flickinger Bruno und Ignazio, glaube ich, war noch dabei. Wir sind ja dann schon ziemlich schnell drunten gewesen, weil wir ziemlich weit drunten waren. Und wenn es dann dein eigenes Auto ist, dann ja, dann versuchst du natürlich irgendwas noch, aber du hast halt dann gesehen, dass da nichts mehr zum Retten ist. Gell? Mhm. Man hat sich nur dann gewundert, warum das passiert. Und ja, wenn auch viele sagen, du kannst da unten nicht überholen, das geht nicht. Mhm. Er hat halt versucht, oben zu überholen.
Ja, der hat schon vieles Unmögliche möglich gemacht.
Und, ne? Ja. Und auch der Jochen, der hat gesagt, der Jochen Maus hat gesagt, oder der Stritzel hat gesagt, du kannst da nicht überholen. Mhm. Das kann ich mir schon, du kannst da nicht überholen. Aber wenn du vorn bist, dann hast du halt schon überholt. Also, weil der Plan von ihm war ja, dass wir aus der Kurve besser rauskommen. Schneller rauskommen. Ja. Weil woanders wird es nicht gehen. Und man kann ja jetzt sagen, du hättest ja gar nicht überholen müssen, du hättest da nur hinten herfahren brauchen. Aber wer macht das schon?
Nicht ein Stefan Belloff.
Ja, mit Ferrari-Vertrag.
Ja, dann machst du es nicht. Dann musst du mal zeigen, oder
Hammer. Wer macht das schon?
Ja, ja.
Das hat der nie gemacht. Ja. Das hat der nie gemacht. Erst der Rainer hat erst was geschrieben vom Stefan, wie er angefangen hat mit dem Super-V zum Fahren, wo er alle nass gemacht hat.
Egal,
im Regen, wo er bremst hat und die anderen bremst haben.
Ja.
Ja, er war einfach ein super Talent. Der war ein richtiger, auch noch teilweise ein Bub damals. Gell.
Ja, das spricht ja auch dafür, diese Ungeduld.
Ja, ja.
Also, dass man nicht sagt, ich gucke mir das jetzt mal drei Runden an, lege ihn mir zurecht und irgendwann wird er schon einen Fehler machen, der X. Ne?
Ja, ja.
Er hat gesagt, ich will ihn jetzt überholen.
Ja, so war er nicht.
Vor allem.
Ja. Ja, nee. Er war da schon ein Draufgänger und teilweise hat das Hirn ausgeschalten, sagen wir mal so, in gewissen Sachen, wo er aber gewusst hat, da geht es jetzt noch. Aber er hat halt schon auch riskiert. Gell? Hat er am Nürburgring auch riskiert.
Ja.
Das war.
Ich glaube, da hätten auch alle Fahrer gesagt, 6.11 geht nicht.
Ja, ja.
Das geht nicht, haben wir trotzdem gemacht. Ne?
Ja.
So ähnlich ist es vielleicht mit Orange überholen. Sagen auch alle, geht nicht. Und Stefan Belloff hätte es vielleicht fast geschafft.
Ja. Das war ja bei manch anderen auch. Also, dass seine Talente wie früher, dass der Höttinger war oder der Bürger oder wer halt damals auch noch schon gefahren ist. Gell?
Ja. Ja.
Dann waren schon nur gute Leute da. Aber der Stefan war da einfach anders. Der Stück war auch schnell. Der Hans, der hat auch schnelle Runden gemacht. Aber der Stefan war halt dann nur mehr einen Tick nur mehr schneller.
Mhm.
Da ist der Hans schon wieder mehr mit, der hat mit mehr Kopf dann gefahren. Also der hat das nicht ausgeblendet. Weil wenn ich mir denke, wie die Stuck oft Tourwagen-Europameisterschaft damals mit den Coupés, haben sie am Salzburgring da alle die Fahranlagerkurve, wo richtig schnell ist, alle so quer daherkommen, was so richtig geil war für einen Zuschauer, aber das in jeder Runde.
Ja.
Und irgendwann war halt einmal der Reifen kaputt. Aber wir haben schon, muss ich sagen, andere Fahrer auch gut gehabt, mit der Terry und der Oskar Lauri und so. Ich habe schon viele Fahrer betreut gehabt zu der Zeit oder in Amerika oder die Japaner, was gefahren sind.
Hatten Sie eigentlich Angst, dass Walter Brun nach dem Unfall sagt, so Schluss, Ende, wir machen denn alles dicht?
Ja, haben wir eigentlich fast, da haben wir eigentlich schon gedacht gehabt. Aber man hat dann auch gesagt, vielleicht ist es nicht im Sinne vom Stefan. Und der Sponsor ist ja gleich ausgestiegen.
Schießer.
Die Firma Schießer ist gleich ausgestiegen.
Sie
wollten das nicht, dass sich mit dem Tod von einem Rennfahrer identifizieren.
Mhm.
Und wir haben dann, oder der Walter hat dann gesagt, bis dann mal so in der Winterzeit gegangen ist, nee, das probieren wir jetzt nochmal. Weil Sponsoren waren ja da, Mitarbeiter waren da, dann war die neue Location in der Schweiz im Bau und von der Planung her. Und wir haben ja die IMSA-Rennen auch noch gemacht zu der Zeit. auch schon gemacht und dann einige Rennen, Einladungsrennen in Japan. Ja, und haben sie dann 86 nochmal probiert, zusammen mit dem, auch mit dem Werk noch, von der Motorenversorgung her. Also der Kundensport, muss ich schon sagen, hat zu der Zeit uns schon unterstützt. Der Jürgen Barth und der Schmidt, Gerd und der Rainer Gohl, die waren ja damals, aber für uns war halt der Jürgen Barth zu der damaligen Zeit halt da ansprechbar. Mhm. Und haben uns halt auch so beim Werk weitergebildet, durch die ganzen, wie wir schon vorhin einmal angesprochen haben, durch die ganzen technischen Änderungen und. Und man ist ja gefahren, Deutsche Meisterschaft, Supercup.
Ja.
Man ist die WM gefahren, 86, man ist Le Mans gefahren und das nicht bloß mit einem Auto. Also wenn man schon zwei Auto immer in Le Mans gehabt. Ja. Und 86, glaube ich, waren es sogar drei. Ja, und sind Amerika gefahren und haben es aber dann geschafft, eben durch die Kontinuität, Oskar Larauri, Terry Butzen, Frank Jelinski, dass man die WM mit zwei Auto immer punkten kann.
Mhm.
Jesus Parecha war dabei noch, der Walti ja selber noch,
Walti
mit dem
noch
zweiten kam, ja. Auto. Und so haben wir immer Autos in die Punkte gehabt und so haben wir halt auch unsere Punkte dann und die Autos durchgebracht. Das war immer wichtig, dass man Punkte sammelt. Und ja, und so haben wir es uns halt dann zusammengesammelt gehabt und waren dann im Endeffekt halt vor die Werksteams. Und das war für uns dann schon eine tolle Sache. Und das war eigentlich, ja, ein Jahr nach dem Stefan-Unfall haben wir ja wieder in den Spar gefahren.
Ja.
Ja. So ist dann weitergegangen. Dadurch, dass wir Weltmeister waren, sind mehr Sponsoren eingestiegen oder auch nur für gewisse Rennen. Und dann haben sie auf einmal die Japaner gemeldet, mussten wir die japanische Serie fahren, 89. Und die IMSA sind wir jedes Jahr gefahren. Nicht die ganze Serie, aber gewisse Rennen sind wir IMSA gefahren. Und wo damals auch der Sigala-Sponsor Gaccia gehabt hat und noch verschiedene italienische Sponsoren. Ja, und dann für Japan haben wir zwei Autos gebaut. Für den Sponsor, für eine große Immobilienfirma in Japan. Und da haben wir dann unser Destination in Fuji gehabt. Und in Amerika in Charleston. Da haben wir immer die Leute drüben gehabt. Ja, und dann und WM gefahren, also die europäischen Rennen. Ja, da sind wir Vize-Weltmeister geworden.
Ja, ja. Sie sind eigentlich die ganzen Jahre nur durch die Gegend geflogen, oder?
Ja, bestimmt einige Male um die Welt.
Das ist unvorstellbar, finde ich.
Aber da waren wir nicht verheiratet.
Was Bruder das gefahren ist. Ne? Ich glaube, das wäre auch nicht gegangen, oder?
Nee,
das und vor allem haben sie ja, glaube ich, nicht nur jetzt so ein paar traurige Ereignisse erlebt wie mit Stefan, sondern ich glaube, es gab auch viel zu lachen, oder? Mit Waldi Bohn und dem Team und Peter Reinisch. Also jeder deutet immer ein bisschen was an. Wieder, vielleicht kannst du noch was andeuten.
Wieder das andere. Also ich bin ja selber in Dayton auch gefahren. Das war damals.
Da waren Sie noch technischer Leiter bei Boon und sind selber gefahren?
Dann noch nicht. 1980.
Ja, okay.
Alles klar, ist der Walti mit dem Stock auf dem M1 in Daytona gefahren.
Mhm.
Da sind wir für das Gephardt-Team in Oklahoma. Der hat die Autos gehabt. Jetzt hat er noch einen 3,5 Liter Coupé gehabt. Und jetzt haben wir geschaut, dass wir einen Sponsor-Geld zusammenbringen. Da war der König kurz, der mit mir auch schon Scirocco Cup gefahren ist und aus Nürnberg und ist auch dann M1 gefahren. Und der Bruno Balke, der aber hat in Amerika gelebt, der ist dort auch Superfahrer gefahren. Und ich sind dann das Coupé gefahren. Wir sind allerdings dann ausgefallen, irgendwann Getriebeschaden. In der Früh war das dann. Und da, wie ich dort meine ersten Runden gefahren habe, habe ich gedacht, oh, da geht es ja richtig zur Sache. Und diese Highbanking war mit so einem Coupé, ja, da war noch keine Schikane drin. Jetzt musst du ins Infield, schon ins Infield und dann bist raus von Infield in die Highbanking rein und dann auf die Gerade. Und von der Geraden wieder in die Highbanking rein.
In die Steilkurve, ne?
Ja, und da musst du jetzt runter und in die Schikane rein und wieder rausfahren.
Ja.
Und da bist du aber voll gekommen, du warst dort und dann bleibst du jetzt drauf oder nicht? Ja, bleibst drauf. Und dann hat sich das ganze Auto verbogen. Und ober mir fährt dann der Stommeln vorbei mit dem 935 und du kämpfst wie ein Wahnsinniger und der fährt oben an der Mauer entlang. Und da haben wir schon gedacht, ja, das verlangt ja schon viel ab. Also, dass du das Herz haben musst, dass du da voll drauf bleibst. Und da sind wir dann, jetzt schweifen wir natürlich von dem Porsche-Zeugs ab, aber
ja, das
war noch so eine Szene, wie wir dann nach Hause geflogen sind, sind wir über New York geflogen. Und über New York, und dann waren wir eine Nacht in New York. Da war der Stucki dabei und Brun mit seiner damaligen Freundin und Peter, Rainisch Peter. Mhm. Und wir haben ein Zimmer miteinander gehabt im Sheraton, glaube ich, war das. Oder im Astoria. Auf alle Fälle waren wir da drinnen und am 50. Stock oben, und da konntest du die Fenster aufmachen.
Ja, falls man sich mal spontan umbringen will.
Der Stritzel ist gleich hergegangen und hat eine Klorolle rausgeschmissen. Die Autos unten, die Taxis, die waren so klein. Und die Klorolle, die ist aufgegangen und die ist dann nachher über uns wieder weggeflogen. Ja, und dann sind wir abends da weggegangen in das älteste Lokal und der Stritzel hat eine Zigarre geracht und hat gesagt, Pauli, raucht ja auch mal eine. Die haben zu mir immer Pauli gesagt. Ja, da gibt es auch nochmal so eine Sache, wo wir am Nürburgring mal gefahren sind. Dann sind wir da in das älteste Lokal und dann wieder sehr spät ins Hotel gekommen. Und ich habe da ein bisschen zu viel Irish Coffee getrunken und diese Zigarren, die hat mir alles verdorben. Ich habe überhaupt kein Gefühl mehr gehabt im Gesicht. Und ja, haben uns niedergelegt und ich habe mich irgendwo auf ein Bett gelegt. Es war ein großes Doppelbett für uns drei. War egal, aber ich glaube, ich habe mich irgendwo am Boden gelegt oder irgendwo auf ein Faltbett, sowas. Und von da weiß ich nichts mehr. Ich weiß es nur, ich habe bei mir noch so eine Fotokollage da draußen im Büro, in dem anderen Büro, und dann sind Fotos darauf, was der Stritzel gemacht hat. Weil sonst hätte es nicht geklappt. Und ich bin erst wieder am nächsten Tag so richtig zu mir gekommen, wo ich das registriert habe. Aber in der Zwischenzeit weiß ich jetzt durch Erzählungen von Peter und so, dass die haben mich dann raus, das Bett ist nicht durch die Tür gegangen, haben es von draußen vom Foyer ein Sofa hergeholt, da haben sie mich auf das Sofa drauf und das Sofa und vom Sofa wieder auf das Klappbett und den Lift draufgeholt, das waren so Expresslifte und normale Lifte, 6 Stück waren da in dem Ding. Und dann haben die den Lift draufgeholt, der geht auf, schieben das Klappbett rein, jetzt war das zu lang, haben sie es aufgestellt, die Tür ist wieder zugegangen und ich war dann da drin gelegen. Und bin dann drunten scheinbar angekommen und dann stehen da immer so Uniformierte vor den Liften und helfen den älteren Leuten. Gell? Und der muss mich dann raus haben. Ich habe nur einen Bademantel angehabt, so einen gelben. Ich glaube, Sheraton war es. Und der habe ich dann raus. Und dann weiß ich nur noch, das haben wir dann der Stommelin erzählt, dass ich am Klavier gestanden, wie er nach Hause gekommen ist, mit seiner Frau, bin ich am Klavier gestanden mit meinem Bademantel. Und er hat dann gesagt, hey Pauli, was machst denn du da? Und habe mich mitgenommen. In den Lift rein, aber der hat nicht gewusst, wo ich bin.
Ja, ja.
Der hat mich halt einfach da irgendwie hochgeschickt und der hat sich gedacht, der wird schon irgendwo landen. Irgendwer muss der runterkommen sein. Ja, irgendwann bin ich bei denen und da oben haben die immer gedrückt, dass ich wieder komme. Und wie der Lift gekommen ist, dann war das Bett alleine drin und ich nicht mehr da. Dann sagt der Peter, sagt der Rainer Peter zum Stucki, du, wir müssen was machen. Der muss irgendwo sein. Dann hat Stucki gesagt, das kannst du vergessen, den haben sie schon längst verhaft.
Freut, wie er ist.
Und dann bin ich irgendwann bei ihnen angekommen und dann habe ich sie richtig geschimpft Und weiß ich aber alles nichts. Ich sehe es nur auf die Bilder.
Okay.
Und erst am nächsten Tag in der Früh bin ich wieder zu mir gekommen. Und da musste ich bin ich am Boden gelegen, der Schrank war Spiegelschrank, und da muss ich den gesehen haben, mich selber gesehen haben, habe mich umgedreht und bin unter das Bett gekugelt. Erst in der Früh, wo die aufgewacht sind, sind die hochgesprungen, weil ich nicht mehr da war. Und sind die beide an die beide Nacktärsche am Fenster gestanden, haben runtergeschaut, wie ich da runtergesprungen bin. Und da bin ich aufgewacht. Also Leute, so Sachen waren auch mit dem Schnitzer tolle Sachen.
Ja, was war mit dem Schnitzer? Da muss auch eine Anekdote ein bisschen erzählen.
Ja, da waren wir in Mainz-Finken. Das stimmt, dann haben sie mich vom Zimmer ausquartiert in der Nacht und haben mich in das Foyer von dem Hotel, das war gleich neben der Autobahn, haben sie mich samt dem Bett ins Foyer mit meiner Renntasche und meinem Helm, weil da bin ich, das habe ich immer dabei gehabt, wenn irgendjemand ausfällt zum Fahren.
Ja, okay.
Und dann habe ich das mitbekommen, in der Früh um so 6 Uhr, wie das Geschirr so gescheppert hat. Dann schaue ich, jetzt liege ich da ganz woanders als wie in meinem Zimmer. Bin ich im Restaurant, wo der Frühstück serviert wird, bin ich da samt meinem Bett drin gelegen. Haben die alles wieder so aufgebaut, wie im Zimmer war. Und mich muss aber der Koch schon gesehen haben oder der Besitzer schon gesehen haben. Und der muss ja. Und der muss das gesehen haben, weil wie ich dann auf bin oder das gemerkt habe, bin ich ins Klo rein, habe mich umgezogen und bin wieder raus und habe so getan, als wie wenn nichts wäre. Habe mein Zeug dabei gehabt und meinen Helm habe ich in die Tasche rein und dann sagt der Besitzer, der war's. Der war's. Und der hat meine Tasche erkannt, weil meine Tasche dort gelegen ist. Und so war das. Und dann haben natürlich alle gelacht.
Das war immer der Typ für Umquartierung.
Ja. Ja, aber so sahen einen viel. War der Charlie noch dabei.
Charlie Lamb.
Ja, der war da auch immer so ein Rennungsführer.
Ja, guck an, war so Bandstifter.
Ja, das war halt damals, das hast du noch machen können.
Ja,
das ist vorbei, das ist dann nicht mehr gegangen. Also, man könnte ja viele Sachen erzählen, aber die darf man gar nicht erzählen.
Warum eigentlich nicht?
Ja, weil da ist ja nur viel nur um lustige Sachen gegangen und ja. Dann ein paar nette Mädels waren oder so, was man getroffen hat. Aber es waren schon lustige Sachen auch dabei. Man hat schon viel erlebt. Möchte ja nicht missen.
Nein, das glaube ich.
Man hat Engagement gezeigt. Das hat auch gezeigt, dass wir erfolgreich waren. Und man hat natürlich auch dann was erlebt. Was schön war, in Amerika war immer alles so easy, weil du hast Zeit gehabt. In Daytona musstest du abends um 8 Uhr raus. Mhm. Da musstest du fertig sein. Beim ersten Mal haben wir das nicht gewusst. Dann haben wir uns versteckt drin und haben am Auto einen Motor noch gewechselt. Und da kommt immer der Sheriff. Gell? Das war 84 damals. Hat man das noch nicht so eng gesehen, aber mit Taschenlampe und haben wir da dann gearbeitet. Auf einmal zieht er das Shutter runter und sagt, raus, wir haben Motor gewechselt. Am nächsten Tag in der Früh war ja Training.
Konnten Sie es noch zu Ende machen oder mussten Sie wirklich raus? Ich glaube, wenn so ein amerikanischer Sheriff sagt, dann macht man es lieber.
Die Hälfte ist gegangen, die Hälfte haben wir uns einsperren lassen da drin.
Okay.
Versteckt und eingesperrt.
Und als der Sheriff kam auch, haben Sie sich auch nochmal versteckt dann?
Der hat außen zugezogen.
Ah,
hat dann
der hat alle rausgeschmissen. Ja, verstehe, alles klar.
Und wir haben uns versteckt. Die anderen sind gegangen. Für die war das erledigt. Dann schaut er runtergezogen. Also das Tor. Und mit dem Stück bin ich auch nochmal 80, so einen 10.000 Kilometer Test am Nürburgring gefahren für den Schnitzer. Straßenabnahme 320 Turbo Straßenversion. Mhm. Und da mussten wir drei Wochen lang fahren für den TÜV. Das ergibt ungefähr 100.000 Kilometer Straßenkilometer. Und dann sind der Stritzel, ich, Harald ist einmal noch gefahren.
Harald Groß.
Mhm. Ja. Harald Groß. Und da sind wir mit normalen Straßenreifen. Ja, und dann nach so 6.000 Kilometer was wir gefahren sind, da hat es dann, ich war gerade am Auto, sind wir schon schnell gefahren. Also für Serienbereifung war das eigentlich, man hat uns ein Zeitlimit gestellt, das musstest fahren. Und das war dann schon ganz schön schnell, zügig, kann man sagen. Und wenn es dann geregnet hat, dann war das natürlich ein bisschen heavy. Und ich bin gerade auf die Strecke gegangen und fängt es zum Regnen an, Wehrseifen runter, fahrt vor mir und da war öffentlicher Straßen, also war Publikum.
Ja, okay. Auch mit welchem Auto sind Sie es gefahren?
Das war 320er Straßenturbo.
Ah, okay.
Also vom Schnitzer gebauter Straßenturbo. Ein Sauger umbaut auf Turbo.
Ah, okay.
Und für diese Mehrleistung mussten jeden Tag abends die Fahrwerk zerlegen, BBS war da, Bilstein war da, BMW war da. Und die BMWler waren sowieso alle da, weil die haben immer ihre Tests gefahren. Mhm. Und da haben wir schon eine richtige Gaudi gehabt. Und ja, da bin ich, dann fährt auf einmal vor mir ein Bus. Salzburger Nummer drauf. Was macht denn der da herum? Und ich überhole den, jetzt fährt aber vor dem noch ein Bus. Jetzt war man natürlich unten im Breitscheid, ist man ein bisschen eng ausgegangen.
Ein bisschen enger, ja, stimmt.
Und nass war es auch und bist ja nicht langsam. Und ich wollte, dann habe ich schon gemerkt, oh, den musst du jetzt da nur rüberbringen um die Brücke. Mhm. Und dann ist er hinten weg in die Leitplanke, vorne in die Leitplanke, wieder rüber. Und dann habe ich ihn zum Stehen gebracht. Dann bin ich aber gleich nach der Brücke rechts unten rausgefahren und unter die Brücke rein, weil die Leute am Bus schon immer alle rüber sind und geschaut haben. Weil die haben gesehen, dass ich da in die Leitplanke geknallt bin. Dann habe ich einen Charlie angerufen mit dem Funk, also das Auto ist kaputt. Ich probiere es, dass ich rauffahren kann. Aber bin ich halt so eckig hochgefahren. Dann haben wir bei Martini oben das Auto angeschaut, hat es ein Martini noch gegeben, die BMW-Werkstatt. Und dann haben die BMW-Leute gesagt, das kannst du vergessen, den Test, den können wir abbrechen, das geht nicht mehr. Und dann haben uns aber, also hat der Herbert gesagt, na, das versuchen wir jetzt, lassen wir einen Vorbau einfliegen, die sollen einen Vorbau rauffahren, der Spangler ist gekommen vom Schnitzer und noch zwei Leute und in der Zwischenzeit haben wir den Vorbau runtergeschnitten. Und hinten das ausgeklopft und getaped, dass das wieder, der Schwarz-Gold war der, so goldene Farbe, unauffällig. Das hinten alles mit Sprühdose angespritzt, den ganzen Vorbau, wie der war wieder reingeschweißt, war alles mit Sprühdose Gold angespritzt, Motor wieder eingebaut, Montag in der Früh, um 8 Uhr, waren wir am Start wieder gestanden.
Ja, Wahnsinn.
Da haben sie aber so blöd geschaut bei BMW, weil sie gesagt haben, und dann haben sie es zulassen, dass wir das noch fertig fahren. Ich glaube 600 Kilometer vor 10.000 Kilometer ist dann der Motor eingegangen. Ja, das waren drei Wochen tolle Zeit am Nürburgring.
Das glaube ich. Was haben Sie eigentlich gedacht, als Walter Boon auf die Idee kam, Formel 1 zu fahren?
Ja gut, hat natürlich jeder gesagt, das ist super. Das ist toll, wenn die Sponsoren da sind, ja, dann könnte es vielleicht funktionieren, aber dann hat er so einen komischen Teammanager, so einen Holländer gehabt, der das gemacht hat. Die Brum Technics in England, die war gut. Lauter junge Ingenieure, die haben auch das Auto dann gebaut, aber vorher hat er das alles in Mailand, der das Alfa Romeo Zeugs gehabt hat, die Formel 1 gemacht und Ja, da haben sie sich halt dann auch nie qualifiziert. Das war halt immer ein Problem. Und es ist ja dann, auf einmal jeder hat gesagt, wie wir, nachdem wir Weltmeister geworden sind und Vize-Weltmeister, ja, Walter, du musst in die Formel 1 gehen und. Jeder hat uns dazu gedrängt. Ich meine, wir haben einen Jägermeister auch als Sponsor gehabt, ja, in der Gruppe C. Der Schimpf hat immer zu uns gehalten. Da haben sie halt alle, auch die Italiener, gesagt, du musst das machen, da gehen wir mit. Und im Endeffekt war halt dann so, dass halt dann zu wenig Geld, Sponsorgeld da war, aber er hat sich ja schon entschieden für die Formel 1. Und da hat es noch einen Khashoggi gegeben, einen Herrn Khashoggi, der angeblich
Geld reinstecken wollte.
Naja. Die Millionen bringt. Da hat der Walter aber nie von dem was gehört. Das hat der anscheinend der damalige Holländer Teammanager gemacht, der nicht einmal selber ein Auto gehabt hat. Und der hat das eingefallen. Wir haben das Büro, das Büro in der Schweiz, der Peter und ich, niemanden Walter gehabt. Und haben natürlich diese ganzen Sachen mitbekommen. Mhm. Und ja, wir haben da schon uns in die Zweifel auch gehabt, muss man schon sagen, dass das nicht funktionieren wird. Mhm. Weil mit den Italienern das Alfa Romeo oder damals schon nicht funktioniert, wird es nicht funktionieren. Ich bin ja dann nachher dann mal zur Brun Technics öfters rübergekommen. Die haben ja die Teile dann für den unseren Gruppe C, was wir 91 gebaut haben. Mhm. Den hat ja die Brun Technics gemacht mit dem Chat-Motor. Und wir haben in der Schweiz gebaut.
Okay.
Und konstruiert ist er bei der Brun Technics worden. Das war eigentlich nicht schlecht. Also nur ist dort das Geld ausgegangen dann, ja, weil ja die Formel 1 viel zu viel Geld kostet.
Das ist wie ein Stöpsel ziehen, ne? Da läuft ja das Geld aus.
Und der Walter, ich muss sagen, er hat halt bei der Formel 1 alles zurückbezahlt. Hm. Er hat, damals sind andere auch flöten gegangen, also pleite gegangen. Hm. Die haben aber noch 50 andere mitgezogen.
Ja, genau. Und Walter hat es abgearbeitet.
Und das der hat er Walter, erzählt, der hat bei Pirelli bezahlt, der hat überall alle, der hat sich keine Schulden bei den Teams oder die vorher gearbeitet haben, zurückgelassen. Der ist sogar zu Porsche noch hoch, war noch 300.000 D-Mark, glaube ich, schuldig, mhm, und ist dann einmal auf einmal bei Porsche auftaucht und hat den 100.000 Mark. Da haben sie aber Glück geschafft.
Ja, das glaube ich.
Da haben wir Glück gehabt, weil Anstand, ne? Immer haben sie gesagt, ja, das kriegen wir nie mehr wieder, das kannst du vergessen und. Aber er hat das zurückbezahlt und da muss man schon immer wieder alle Achtung sagen, dass er das durchgezogen hat und dass er das überhaupt machen hat können.
Ja, klar. Und in was für einer Form er das gemacht hat. Ne? Und jeder, ja, schwärmt ja von ihm. Ne? Jeder sagt, die schönste Zeit als Rennfahrer, die schönste Zeit als Journalist, die schönste Zeit als,
keine Ahnung, für uns
als
Schrauber. Das, ja, war die, genau, schönste Zeit.
War bei Walter Bohn. Ne?
Egal, ob du Mechaniker warst oder für Tanker oder für die Reifen zuständig warst oder Truckifahrer, mhm, oder für uns. Ich war praktisch dort der leitende Ingenieur, mhm, für die ganze Porsche-Fahrzeuge und habe mich halt um das auch gekümmert. Also mehr als was ich für die Zeit bekommen hätte, aber das ist der Idealismus, was man gehabt hat. Und man war diesem Walter schuldig. Man wollte da nicht irgendwie Kleinkrämereien verbringen, sondern man hat das gern gemacht. Mhm. Und wenn man Erfolg gehabt hat, dann hat sich das rentiert.
Ne? Ja.
Dann hat sich das rentiert. Aber dann ist halt schon nochmal brenzlig geworden, wie das Ganze, die Formel 1 dann das ganze Geld verschlungen hat aus der Gruppe, mhm, C. Dann, ja, weil die Gruppe C hat ja zu der Zeit schon gute Sponsoren gehabt und gutes Geld gehabt. Und dort hat er dann auch noch diesen Gruppe C bauen lassen. Und wir haben ja auch gemerkt, bei den Gruppe C, wo die Saugmotoren gekommen sind, mit den Chat-Motoren, mhm, wo dann Peugeot gekommen ist, 90, 91, mhm, und der Mercedes, wie wir wir sind immer näher an den Mercedes gekommen. Das war für uns so, weil der Mercedes war auch nicht, ne, der allerschnellste.
Ja.
Das war aber für uns immer so, Step by Step. Ja. Und so viel konnten wir natürlich nicht testen. Wir haben halt immer getestet, wenn man im Training war und Rennen war und aus dem halt wieder rausgezogen. Und dann, aber in Autopolisch bei dem letzten Rennen, da sind wir auf einmal ganz nah dran geworden, wo das nur der Schumacher für Mercedes gefahren und der Frenzen. Und da sind wir dann auch schon immer näher hinkommen. Aber meine, das war natürlich ein kleineres Projekt, das was Mercedes da gehabt hat. Gell? Ja, da waren wir
kleines Licht gegen. Klein. Sowieso, wenn Mercedes irgendwo auftritt, das ist ja, schon ja, immer ein großer, ja, ja. Ganz die, großes Kino.
Die haben wir fünfmal so viel Leute gehabt, als wir. Ja,
so circa, ne?
Was da in Ingenieure rumgelaufen sind.
Ja. Ja. Und dann ist zu Ende gegangen. Irgendwann.
Dann war, und dann ist ja die Insolvenz gekommen. Und dann mussten wir ja die Leute auch verabschieden. Und wir haben dann noch ein GT-Auto gebaut für Ferrari Deutschland. Das war so eigentlich der erste GTC für Ferrari. Der Michelotto hat auch einen gebaut für die italienische Meisterschaft. Und wir hätten den gebaut für den GT Cup damals. Mhm. Und da haben wir schon ziemlich viel mit dem ADAC dann rumgetan, dass wir so ein Auto dann einsetzen können. Und haben das Auto auch so gebaut, wie es für den GT Cup zugelassen wäre. Der Motor ist gemacht worden, den hat Ferrari gemacht, wie auch für Michelotto, aber nach dem GT Cup Reglement vom ADAC. Aber das ist dann aufgrund von Ferrari Deutschland und Ferrari Schweiz. Ferrari Schweiz hat da ziemlich, denen war das nicht recht. Und die haben das damals schon mitbekommen, dass Brun irgendwie nicht vorwärts kommt. Mhm. Wir hätten ja für Honda auch schon ein Auto, ein GT-Auto machen können, das auch der Cycle gemacht hat zu der Zeit. Aber das wurde dann von Honda Schweiz total eliminiert. Sodass man, da hat der Walti ein Serienauto gekauft, den 348, einen gebrauchten, und den haben wir dann umgebaut, abgespeckt, umgebaut. Okay. Schon gute Ideen gehabt, was wir machen können. Aber konnte man dann, wir haben das Auto gebaut mit Unterstützung von Ferrari Deutschland, und das Auto ist auch dann verkauft worden an, ich glaube, an den Evelyn. Und der hat, das Auto wird heute immer noch nachgefragt. Da kriege ich oft noch E-Mails, wo dieser GTC hingekommen ist. Wo der jetzt ist, weiß ich nicht. Aber das war so das letzte Projekt. Und dann war die Insolvenz. Und dann habe ich von der Insolvenz was rausgekauft, von der Werkstatt her, weil ich muss mich ja dann umsehen, was ich mache. Und habe mich dann entschieden, hierher zurückzugehen. Und habe dann vom Walte aus der Insolvenz was rausgekauft und übernommen. Und das habe ich dann hier in die Werkstatt investiert.
Ja, okay.
Und reingebaut. Und da bin ich immer noch dankbar, dass man dass ich das kaufen konnte. Aber gut, das hat damals dann der Insolvenzverwalter gemacht. Der hat mir das auch zugesprochen, weil ich habe ihm alles gezeigt, was gut ist und was nicht so gut ist. Und ich habe gesagt, ich möchte gern das haben und das haben. Und das habe ich halt dann rausgekauft. Und so hat sich das dann 1995 für mich erledigt. Der Peter ist, glaube ich, ein Jahr früher schon weggegangen. Und zum,
das macht der DTM zum Rosberg, ne?
Zum Rosberg, ja. Und die anderen Belegschaften sind dann schon 2 Jahre vorher weg. Ich habe dann noch, ein 962 aus nicht mehr aktuellen Teilen ein Showcar gebaut.
Okay.
In 9 in Hydroaluminium Ausführung mit Le Mans Heck und Kurzheck haben wir noch gehabt. Wir haben noch viele Teile gehabt. Mhm. Und da haben wir gesagt, ja, jetzt baue ich so ein Auto auf. Als reine Showcar. Und dann habe ich einen Motor bekommen und ein Getriebe bekommen, nagelneu, und den habe ich reingebaut. Und das haben wir gekauft. Da wollte ich gesagt, ja, das machen wir und baue das auf, was wir alles da haben. Und dann haben wir das Auto aufgebaut und das konnte man dann noch verkaufen.
Ja.
Und Und so haben wir halt dann da auch noch Teile weggebracht. Und ich habe vom Walti auch noch Teile übernommen, 1962 Teile aus der Insolvenz heraus. Also was wir gehabt haben, sonst hätten wir sie auch wegschmeißen müssen. Mhm. Ja, und so ist dann, bin ich von der Schweiz wieder darüber.
Die alte Heimat. Ja.
Und habe eben da mal was gesucht gehabt, wie ich immer am Wochenende rübergefahren bin. Und dann habe ich halt das da hier so gefunden, vorgefunden. Und ja, jetzt sind wir halt nur nach 25 Jahren da.
Ja, und die machen hier Rennsportservice, ne? Also sie servicen Sportwagen und Rennwagen und.
Ja, wir betreuen immer noch Kunden, inzwischen auch historisch geworden. Ja. Und aber ich habe noch 962 Kunden.
Sie kommen mit ihrem 962 hier vorbei, weil sie.
Ja, die fahren ja mittlerweile auch wieder. Und da haben wir unsere ehemaligen Brunautos auch, die ja inzwischen überall hin verkauft worden sind, nach Amerika, nach Holland.
Ecke Schimpf hat ja auch noch eins, ne?
Ecke hat auch noch eins, ja, genau. Und dann der Haupthubert hat noch einen. Und ja, es sind schon noch einige da. Mhm. Und dann machen wir halt noch Restaurierungen von den 635. Mhm. Wir haben einen Kunden, Springbok Motorsport, der lässt bei uns die Autos auch restaurieren. Und da haben wir jetzt inzwischen auch schon 4, 6, 35 aufgebaut. Und der letzte war das Ex-Quester-Auto als Gruppe 2, ein 635 aus 1980. Ein sehr schönes Auto. Und ja, und haben wir halt noch, wir haben einen 9.8er auch aufgebaut, einen kompletten, der dann komplett restauriert, der dann in Amerika versteigert, in Pebble Beach versteigert worden ist.
Für wie viel?
3,4 Millionen Dollar.
Unvorstellbar, oder? Das haben Sie hier gebaut. Also
ich war ja eine Woche drüben.
Ja.
Und habe auch mal mitgeboten.
Aha, die Preise hochgetrieben.
Genau.
Gut, dass es den Zuschlag nicht gab.
Ja, da war dann einer am Telefon, der das Auto gern haben wollte. Okay, und wir haben dann auch gekauft oder bekommen. Der hat dann, ja, da war halt ein Limit angegeben und das wurde auch gut erreicht. Und das war das Auto, das am Nürburgring mal Zweiter geworden ist. Das war eigentlich immer ein Prototyp, ein 9.8er. Aber der ist dann einmal am Nürburgring gefahren. Der ist Zweiter geworden, 1970.
Also müssen wir sagen, www, RWS, Motorsport oder wie ist es?
www.
Ja, die
RWS-motorsport.com.
Also wer einen alten Sportwagen oder ein bisschen Rennfahrerbetreuung mit authentischer Historie haben will, der ist ja auf jeden Fall richtig, ne?
Ja, klar.
Ja. Mensch, da kommen wir schon fast zur letzten Frage, weil die letzten 50 Liter Sprit, wenn das Rohöl ausgeht und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit oder jeder kriegt seine letzte Ration, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie es verfahren?
Rennsprit.
Also, ja, egal welcher Sprit. Sie können sich den Sprit aussuchen und Sie können sich das Auto oder die Strecke aussuchen.
Die Strecke in Daytona hat schon was in sich. Und das Auto, da würde ich jetzt so ein 333 SP nehmen.
Ferrari.
Geiles Auto.
Das war Rudi Walch. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Fotos von diesem Steuergerät aus dem 962 und die im Podcast erwähnten Chips findet ihr übrigens bei mir im Netz unter www.alteschule.tv. Schaut auch gerne mal bei mir auf YouTube rein, wo es regelmäßig neue Videos gibt. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.